Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit einem Porträt des Kinderbuchautors Martin Muser, der mit seinen Kanowoniwasein-Büchern für Furore gesorgt hat. Und zu Beginn mit einem Schriftsteller, der seit vielen, vielen Jahren für Furore, ja, für Begeisterungsstürme sorgt, bei den großen wie den kleinen Lesern. Denn was wäre die Welt ohne Zamonien? Jenes Reich, das der Comiczeichner Walter Mörs mit den 13,5 Leben des Käpt'n Blaubär betreten hat und das er seither nur höchst ungern verlässt. Nun ist ein weiterer Band der Zamonien-Reihe erschienen. Er heißt Der Bücherdrache. Was der Dichter erlebt, weiß Tanja Lieske.
Der Dichter auf der Höhe seiner Kunst begibt sich erneut auf die Reise. Hildegunst von Mythenmetz heißt der glückliche Mann. Er lebt auf dem Kontinent Zamonien, der, wir wissen es aus früheren Romanen von Walter Mörs, von allerlei fantastischen Kreaturen bevölkert ist. Auch von versunkenen Buchkulturen. Hier lebt man nur fürs Lesen. Da das bekanntlich schlecht für die Augen ist, kam die Evolution den Bücherfreaks der Stadt Buchheim zu Hilfe. Sie hat sogenannte Buchlinge geschaffen, amorphe Zyklopen, die auf einem unendlich langen Hals ein einzelnes Leseaugen bewegen. Zugegeben, schön sind sie nicht gerade, diese Buchlinge, jedenfalls viel weniger stattlich als Hildegunst von Mythenmetz. Der steht aufrecht auf zwei Echsenfüßen. Er trägt seinen Umhang zierlich über der Ritterrüstung und er erweist sich gleich zu Beginn des Romans als echter Schöngeist. Hildegunst von Mythenmetz liest ein klassisches Gedicht und stellt sich dann drängende Fragen zur eigenen Existenz.
Alles, was wir sehen und schauen, ist nur ein Traum in einem Traum. Das schreibt Perla Lagadion in einem seiner Gedichte. Tja, oder meint er, alles ist nur eine Geschichte? Eine Geschichte in einer Geschichte?
Wer hier an den spanischen Barockdichter Calderón de la Barca denkt oder auch an Michael Endes unendliche Geschichte, der liegt richtig. Auch dieser Roman von Walter Mörs liefert eine Schnitzeljagd durch die Weltliteratur. Das Buchstabenlabyrinth, in dem Hildegunst von Mythenmetz dann wenig später verschwinden wird, entspricht dem Erzähllabyrinth, welches Walter Mörs, er taucht hier wie üblich als Übersetzer aus dem Zamonischen auf, für seine hoffentlich buchaffinen Leser konstruiert. Nach allen Regeln der Kunst. Da gibt es die Geschichte in der Geschichte in der Geschichte und den Erzähler in der Erzählung. Es gibt zamonische Wiedergänger irdischer Literaten und Philosophen sowie großformatig aufgehängte Zitate aller »Ich weiß, dass ich nichts weiß«. Der Bücherdrache ist ein Roman mit Wendeltreppenarchitektur. Man schaut von einer Etage der Weltliteratur in die nächste. Und man darf sich freuen, wenn man wieder mal ein Zitat gesichtet hat.
Guten Tag, versuchte ich die Konversation aufzunehmen. Das hier ist die schlechteste aller Welten?
Diesen parodistischen Plauderton kennt man aus früheren Büchern des Walter Mörs, die sich allesamt am Stoff der Heldenreise orientieren, mit vielfältigen Bezügen zur Tradition der Komik, zur Grotesken und auch zur Schauerliteratur. So musste Hildegunst von Mythenmetz einst ausziehen, um einen echten Unterweltfiesling zu enttarnen und zu erlegen. Die vorliegende Heldenreise aber erreicht ihre Leser gebraucht, quasi secondhand. Denn Hildegunst von Mythenmetz erlebt diesmal kein eigenes Abenteuer, sondern er fällt in eine Geschichte hinein, in der ihm ein Abenteuer erzählt wird. Man kann diese Wendung auch als Metapher lesen. Der reife Dichter unternimmt einen Streifzug durch sein eigenes Unterbewusstsein. Dort begegnen ihm die Bücher, die er geschrieben hat, und er begegnet sich selbst.
Und dann begegnete ich mir selbst. Nun ja, das ist eigentlich nichts Ungewöhnliches in einem Traum, oder? Aber was mir da aus dem Spiegel entgegentrat, trug zwar meinen Namen, aber ich war es nicht selbst. Klingt das irre genug? Es war Hildegunst II, der Buchling, der mein gesamtes Werk auswendig lernt.
Der Held trifft nicht auf einen äußeren Gegner, sondern auf seinen Doppelgänger, seine Schatteninkarnation, auf eine frühere Version seiner selbst. Der andere trägt die Zyklopengestalt des Buchlings, ist eifrigster Leser von Hildegunst I und behauptet, diesem Dank zu schulden.
Ich habe deine sämtlichen Bücher auswendig gelernt. Du hast mir alle deine Gedanken geschenkt. Und ich konnte dir nie etwas zurückgeben. Na, keine Ursache. Das ist doch mein Beruf. Und ist das nicht das normale Verhältnis zwischen dem Autor und seinem Leser? Aber ich möchte mich trotzdem revanchieren mit einer eigenen Geschichte. Na, das klingt großartig. Was für eine Geschichte ist es denn? Das ist ja das Problem. Ich weiß nicht, wo ich eine herbekommen soll und wie man sie erzählt.
Es braucht nur wenig Ermutigung und dann fällt dem Buchling doch noch etwas ein. Es geht um eine Geschichte aus seiner frühen Jugend, um eine Begegnung mit einem echten Drachen. Der wird meist Tanaviel genannt und haust im legendären Ormsumpf. Er ist der titelgebende Bücherdrache und er trägt noch weitere Namen, allesamt Anagramme des biblischen Seeungeheuers Leviathan.
Eliwatan, Tanaviel, Levantia, Ilatevan.
Der Einfachheit halber aber wird Tanaviel meist Ormdrache genannt. Er ist nämlich der Hüter des Orm. Orm, das ist die geheime Substanz der zamonischen Kreativität. Man denke sich alles zwischen Weltgeist, Tao und Tinte. Mit Orm fluppt es bei den Künsten. Ohne Orm bleibt man höchstens ein armer Plagiator. Deshalb soll der junge Buchling nun eine ormgetränkte Drachenschuppe stehlen, was ihm nach etlichen Gefahren und einigen zugegeben berechenbaren Erzählwindungen auch gelingt. Hildegunst von Mythenmetz aber bezweifelt, dass es den Ormdrachen je gegeben hat. Er verweist die Erinnerung seines Buchling-Lesers in den Bereich zamonischer Mythen. Alles Quatsch, denkt er sich.
Noch so ein Mythos. Von jener legendären Epoche, in der sämtliche Künstler von Orm erfüllt waren. Und zwar ausnahmslos. Von einer Zeit, in der an jeder Ecke ein Meistersinger stand, der nicht nur ein Virtuose mit Stimme und Laute war, sondern auch Texte und Kompositionen von überirdischer Qualität vortrug. Wo jedes Ölbild ein Meisterwerk darstellte, jedes Gedicht eine Erleuchtung und jeder Roman eine Offenbarung. Ein nostalgischer Früher war alles besser Mythos, geradezu anrührend in seiner naiven Redlichkeit. Und natürlich waren die Bücher all der Dichter dieser güldenen Epoche heute verschollen oder sammelten sich im Ormsumpf. Davon habe ich gehört, sagte ich, lächelte milde und verkniff mir eine ironische Bemerkung.
Diese Geschichte wird also ex negativo erzählt. Nichts muss sich so zugetragen haben. Dabei wird dann aber doch jede erzählerische Stufe zur Schau gestellt. Es ist ein Blick in den Maschinenraum von Zamonien. Es geht ums Erzählen an sich. Da gibt es den Abstieg des armen Buchlings ins tiefste Dunkel. Es folgen dramatische Verzögerungen, bravouröse Rettungen sowie die geläuterte Heimkehr des jugendlichen Helden. Dazwischen viele, viele Exkurse zu Sinn und Unsinn der Literatur und zum Gemütszustand aller, die sich gerne mit ihr beschäftigen. Und auch mit zahlreichen Einladungen zum Schenkelklopfen, etwa wenn es um echte Schriftsteller geht.
Außer denen unterhalten sich nur Kinder und Geisteskranke in Gedanken mit Figuren, die sie sich selbst ausgedacht haben. Genau das ist es, was Dichter eigentlich tun. Sie drehen durch. Ganz langsam und systematisch. Satz für Satz, Seite für Seite, Kapitel für Kapitel, Buch für Buch, Tag für Tag, Jahr für Jahr. Bis sie endlich aus Papier und Buchstaben ihre ganz eigene Irrenanstalt gebaut haben, in der sie alleine hausen dürfen. Wer will denn sowas? Nur Bekloppte. Ich jedenfalls nicht.
So viel schwarze Tinte, das ist neu in Zamonien. Wenn man auf einen früheren Dichter dieses Universums zurückblickt, er hieß Danzelot von Silbendrechsler, war ein begabter Grabredner und Gelegenheitsdichter, erfüllt von Schaffensdrang und auch mit einiger Demut versehen. Dann fällt auf, dass Walter Mörs die eigenparodistische Schraube in diesem Roman um eine ganze Windung angezogen hat. Man findet sich in einem gut geölten Erzählwerk wieder. In einem Universum, in dem die Zufälle vorhersehbar und pünktlich sind, in dem man sich verstohlen nach dem Charme des kurzsichtigen Flugsauriers sehnt, der einst für Rettungen in letzter Minute zuständig war und der fast immer zu spät kam. Alles funktioniert in diesem Roman, aber es funktioniert eben viel zu gut. Wie alle vorhergehenden Romane hat der Übersetzer Walter Moers auch dieses Manuskript, der Bücherdrache, kundig aus dem Zamonischen übertragen.
Tanja Lieske über Walter Moers, der Bücherdrache, Penguin Verlag, 192 Seiten, 20 Euro. Vor einem Jahr erschien Martin Musers viel beachtetes Kinderbuchdebüt. Kann nur wohl nie wahr sein, manchmal muss man einfach verduften, im Carlsen Verlag. Der zweite Teil, Kann nur wohl nie wahr sein, manchmal fliegt einem alles um die Ohren, liegt ganz aktuell in den Buchläden. Als Drehbuchautor, unter anderem für bekannte Serien wie Unter Verdacht und Soko, bleibt der Berliner Autor seinem Thema treu und erzählt spannende wie komische Alltagsgeschichten, in denen seine 10-jährigen Protagonisten Finn und Jola Ungerechtigkeiten auf der Spur sind, aber auch richtige Abenteuer bestehen. Gelesen werden beide Bücher vom Berliner Schauspieler Stefan Kaminski. Er verwandelt die beiden Kann-nur-wohl-nie-wahr-sein-Textvorlagen in kleine Hörspiele. Jeder Figur gibt er eine ganz eigene Stimme, wechselt ohne Probleme von Jolas Berlinern zum gebrochenen Deutsch der polnischen Großeltern und imitiert zugleich kongenial alle vorkommenden Geräusche. Karin Hahn hat sich mit Martin Muser in seinem Berliner Büro übers Schreiben von Kinderbüchern unterhalten.
Finn kann nicht fassen, dass er endlich allein von Neustrelitz nach Berlin fahren darf. Als sein Vater einen unerwartet lukrativen Auftrag erhält, setzt er den 10-Jährigen kurzerhand in den Zug. Was soll schon passieren? Finn hat ein neues Handy, seine Geldbörse, Papas Spezialstullen und eine Fahrkarte. Und Finns Mutter wartet am richtigen Bahnsteig im Berliner Hauptbahnhof. Alles kein Problem, denken Finns getrennt lebende Eltern. Doch dann steigt in Fürstenberg ein junger Mann zu, setzt sich zielsicher zu dem Jungen und zeigt ihm Kartentricks. Als der Fremde in Gransee aussteigt, ist Finns Rucksack samt Fahrkarte weg. Und das Abenteuer beginnt. Dieser Anfang erinnert natürlich an Erich Kästners Kinderroman Emil und die Detektive.
Die Parallele zu Erich Kästner ist offensichtlich und die hatte sich bei mir dann so ergeben, dass ich diese wahre Geschichte als Ausgangspunkt genommen habe. Ein Kind wird vom Schaffner aus dem Zug gesetzt, das hatte ich in einem Zeitungsartikel gelesen und dann war die Frage einfach, warum hat der Junge keine Fahrkarte? Und dann fand ich es natürlich als Geschichte schöner, dass sie ihm gestohlen wird, als dass er sie verloren hat. Und die Parallele zu Kästner fand ich dann eigentlich auch schön und habe die ja sogar im Buch thematisiert. Also es ist eigentlich eher eine Verneigung vor Kästner.
Der genervte Zugschaffner übergibt Finn in Oranienburg zwei Polizisten, die irgendwie vom Pech verfolgt sind. Kaum mit dem Auto losgefahren, geschieht auch schon ein Unfall.
Schließlich erwachen die Polizisten aus ihrer Erstarrung.
Kann auch nicht wahr sein,
piepst der Runde und schaut in den Rückspiegel. Die Polizistin holt tief Luft, fingert ein Taschentuch aus der Jacke und tupft sich damit das Gesicht ab. Dann erst dreht sie sich um. Finn folgt ihrem Blick. Hinter ihnen steht ein Transporter. Die Motorhaube ist verbeult. Darunter strömt weißer Dampf hervor. Der Runde stößt schnaubend die Fahrertür auf.
Pass auf, sagt er. Nu klatscht es. Aber nicht Beifall.
In dem Laster, der auf das Polizeiauto aufgefahren ist, sitzen Onkel Wojciech und seine 10-jährige Nichte Jolla. Während die Erwachsenen hektisch debattieren, gesellt sich Jolla zu Finn und erzählt dem Ahnungslosen, dass er sicher auf der Polizeiwache in einer Gummizelle landen wird.
»Was würdest du denn machen?«, fragt er das Mädchen. Sagt sie und wippt wieder auf den Zehenspitzen.
»Verduften?«
»Du meinst abhauen?« Das Mädchen nickt.
»Ich würde doch mitkommen.«
»Aber«, sagt Finn zögernd und überlegt, ob das Mädchen vielleicht ein bisschen verrückt ist. Doch sie scheint es wirklich ernst zu meinen.
»Besser als Gummizelle«, sagt sie grinsend. »Außerdem ist es ja nicht mehr weit. Und ich muss auch dringend mal wieder in die City.«
Die Kesse Jolla, die in der City ihre ältere Schwester besuchen will, und der ruhige Finn fliehen vor der Polizei und begegnen auf ihrem 55 Kilometer langen Weg bis Berlin allen möglichen Leuten, die mal freundlich sind, ein bisschen eigenartig oder richtig fies. Als etablierter Drehbuchschreiber hatte sich Martin Muser mit der Idee, ein Kinderbuch zu schreiben, auf unsicheres Terrain begeben. Immer wieder hat er den Text umgeschrieben, die Figuren verändert, neue Konstellationen ausprobiert und sich aber dann doch für einen Jungen und ein Mädchen in der vorpubertären Phase entschieden. Weitere Überlegungen betrafen die Figurensprache, die den aus Schwaben stammenden Martin Muser ziemlich herausforderte, und die passende Erzählperspektive.
Die Ich-Perspektive wollte ich um jeden Preis vermeiden. Ich bin ja letztendlich so ein bisschen reingefallen in das Genre Kinderbuch. Ich fand aber, dass viele Kinderbücher, die ich auch so in Erinnerung hatte, die alle so aus der Ich-Perspektive geschrieben waren, dass die mir oft so zu dicht dran waren oder so was Randschmeißerisches haben. Und ich fand es einfach befreiend, diese personale Erzählperspektive zu haben und trotzdem die Möglichkeit, über Gedankenströme in die Figur reinschlüpfen zu können. Und es gibt so einige wenige Momente, wo es ja wie so einen göttlichen Draufblick auf die Geschichte gibt, also wo dann auch so diese Autoreninstanz sichtbar werden kann. Und diese Möglichkeiten zu haben, die man ja im Drehbuch so nicht hat, das fand ich eigentlich auch beim Schreiben sehr schön.
Sicher ist der hohe Anteil an szenischen und temporeichen Episoden dem Drehbuchschreiber geschuldet. Aber es fehlt doch nicht an stillen Momenten. Alles passiert im Präsens. Und so ist der Leser immer ganz nah an den Gedanken und glaubwürdigen Erlebnissen der beiden Protagonisten, ob sie auf einem Hochstand im Wald übernachten und einen Wolf sehen oder den miesen Rucksackdieb, der zu einer Rockerbande gehört, stellen. Charakterisiert werden die beiden Hauptfiguren durch ihre jeweilige Sprache. Bleibt Finn auf der hochsprachlichen Ebene, so berlinert Jolla, was das Zeug hält. Und sie erfindet ganz eigene, expressive Wortkombinationen.
Das weiß ich, dass ich als Kind das immer sehr gemocht habe, so diese Sprachspielereien. Und die habe ich einfach dann auch ausprobiert, so beim Schreiben. Und das ist so eine Entscheidung, ist es schön oder ist es nicht schön? Irgendwann wird es ja auch albern. Und das ist so eine Gratwanderung gewesen. Im zweiten gibt es Hallo Ponallo, was ich irgendwie auch einfach, ich finde, es klingt gut, es ist witzig.
Wenn Jolla sich richtig freut, dann ruft sie
Schappo Klappo!
Hüpft sie auf dem Bett herum und stößt an die Decke, dann sagt sie dazu
Klongschadong.
Und im Schlüppi, Jollas Bezeichnung, springt sie in den See. Da steht Finn noch beschämt herum und überlegt, welche Unterhose er denn heute Morgen angezogen hat.
Dieser Mädchentyp ist ja jetzt keine Erfindung von mir, seit Pippi Langstrumpf und so ist es ja gang und gäbe, aber es scheint immer noch auffällig zu sein, dass ein Mädchen so gestaltet ist, wie eben Jolla gestaltet ist. Ich wollte es einfach nur nicht so machen, dass Mädchen sich nur für Pferde interessieren und Mädchen für den ganzen emotionalen Part zuständig sind und die Sorgenden sind, sondern ich wollte eigentlich ein Mädchen schreiben, von dem ich denke, das hätte ich als Junge damals cool gefunden. Oder man könnte auch sagen, vielleicht ist Finn so, wie ich gewesen bin als Kind und Jolla so, wie ich gerne gewesen wäre.
Jolla fasziniert einfach durch ihre innere Kraft und Hartnäckigkeit, die nicht nur die Erwachsenen zur Weißglut treiben kann. Mit Jolla kann Finn ausgelassen lachen und so richtig rumblödeln, ihr aber auch beweisen, dass er ein richtig guter Sachenfinder ist und ebenbürtiger Gesprächspartner, wenn es um so wichtige Themen wie Pubertät, Heimweh oder Klimaerwärmung geht.
Außerdem, glaube ich, ist es für Finn, der ja so aus so einer eigentlich schon geborgenen Familienverhältnissen kommt, ist es auch wie so eine Geschichte der Selbstermächtigung. Mehr als für Jolla, die sich das alles zutraut, ist es für Finn insofern auch ein bisschen Coming of Age im klassischen Sinne, dass er als Kind selbstständig wird.
Finn und Jolla schließen einen alten Traktor kurz und fahren eine kurze Strecke, bis der Tank leer ist. Sie begegnen hilfsbereiten dänischen Nudisten, einem uneinsichtigen Tankwart und einer herrischen Verkäuferin. Wie nebenbei schleichen sich in beide Ganavonivasein-Geschichten auch ein paar gut verdauliche Wissensbrocken ein, zum Beispiel über die Wiedervereinigung, die polnische Geschichte, aber auch den Preußenkönig Friedrich II. Als Jolla und Finn auf die Idee kommen zu trampen, sitzt in einem kleinen Auto ein Mann in der Uniform des alten Fritz. Odo, der Berliner Stadtführer, nimmt die beiden bis Löwenberg mit und schon entspinnt sich ein Gespräch.
Der alte Fritz? Das war da der mit den ganzen Kriegen, oder?
Richtig, junge Dame, sagt Udo. Die Schlesischen Kriege und der Siebenjährige Krieg, die gehen auf mein Konto. Naja, da habe ich mich nicht nur mit Ruhm bekleckert. Ansonsten war ich aber ein ganz guter König. Und ein Philosoph. Eine Krone ist auch nur ein Hut, in den es reinregnet. Das habe ich gesagt. Guter Satz, ne?
Diese Infos, ich glaube, das ist ein Stück von mir. Also ich bin ein Lehrerkind und irgendwie gab es dann doch offensichtlich immer so noch diesen Impuls, dass man bei diesem Buch auch irgendwie was lernen kann, ja, über Geschichte, über Physik. Also im zweiten Teil gibt es ja mal diese Erklärung, warum ein Schiff schwimmt. Und es wäre diese Balance zu halten, also dass es so en passant drin ist und sich auch organisch aus der Handlung ergibt. Und trotzdem möglich ist, dass, wenn das so gelungen wäre, fände ich das schön, ja.
Nach ihrer glücklichen Ankunft in Berlin verabschieden sich Finn und Jolla als gute Freunde. Ein neues, wieder elternfreies Abenteuer erleben die beiden dann ein Jahr später im zweiten Teil. Kann er wohl nie wahr sein, manchmal fliegt einem alles um die Ohren. Finn ist in den Sommerferien zu Jollas Großeltern ins polnische Cedinia eingeladen. So wie alle Brandenburger Orte im ersten Kinderbuch real sind, so hat Martin Muser sich für das zweite die polnische Seite der Oder genau angesehen. Gefahren werden Finn und Jolla vom brummigen Onkel Wojciech, der immer so dubiose Geschäfte einfädelt und auch gleich weiter in die Ukraine tuckert. In Cedinia lernt Finn nicht nur Babsia und Jadek kennen, auch den kleinen Antek mit seinem dreibeinigen Hund Nuschki und Lasse und Bosse.
Es gibt diese beiden Brüder aus Berlin. In meiner eigenen Vorstellung so eben sind diese wohlstandsverwahrloste Jugendliche. Es sind aber auch die Jungs, die ich aus meiner Kindheit noch kenne, vor denen ich immer Angst hatte. Diese großen Jungs, die so unfassbar böse sein können und so bedrohlich sein können. Und die da reinzuschreiben oder die als Teil der Geschichte zu nehmen, das hatte sich für mich irgendwann so ergeben. Ich hatte ganz viele Versatzstücke, eben diesen Polenmarkt mit den sogenannten Polenböllern, die Grenze, dann diese Schmuggelgeschichte, die hatte ich tatsächlich mal recherchiert. Es gab wohl einen Jungen, der irgendwie in Unmengen versucht hat, diese verbotenen Böller eben über die Grenze zu bringen. Und diese Auseinandersetzung mit den beiden Jungs ist für mich ja eigentlich auch eher ein bisschen ähnlich wie im ersten Band, auch so eine Ermächtigungsgeschichte. Geschichte von zwei Kindern, die Widerstand leisten gegen ein Terrorregime von diesen beiden Jungs.
Im Gegensatz zum ersten Band, der wie ein Roadmovie funktioniert, erzählt Martin Muser nun begrenzt auf eine Woche von Ferienerlebnissen an einem Ort. Finn lernt ein bisschen Polnisch, fängt gemeinsam mit Nachbarn und Verwandten einen jungen Bullen ein und baut gemeinsam mit Antek und Jolla ein Floß und alle drei schippern die Oder entlang. Als die Kinder jedoch den beiden aggressiven Jugendlichen begegnen, wird es wirklich gefährlich.
Als der Jetski an ihnen vorbeiheult, erkennen Finn und Jolla die beiden Fahrer. Bosse und Lasse Hardenburg. Die Brüder haben Finn und Jolla auch erkannt und legen sich nun voll in die Kurve. Sie rasen direkt auf das Floß zu.
Hilfe!
Ruft Antek ängstlich und nimmt Nuschki auf den Arm.
Die überfahren uns ja gleich!
Bosse und Lasse steuern knapp an dem Floß vorbei, das von den Wellen heftig durchgeschaukelt wird.
Festhalten!
Schreit Jolla und packt Antek. Finn versucht, das Floß mit einem der Äste zu stabilisieren.
Die Kackbratze und ihre Dorfdofis!
Ruft Lasse hämisch.
Ob die was schwimmen können?
Feixt Bosse und wendet erneut.
Das Floß kentert und schnell wird klar, der kleine Antek kann nicht schwimmen. Zum Glück rettet Finn den Jungen, der sogleich feststellt, dass sein dreibeiniger Hund verschwunden ist. Die Kinder sind empört und fordern eine Entschuldigung. Natürlich stellt Jolla in ihrer direkten Art Lasse und Bosse zur Rede, aber beide streiten im Beisein ihrer gleichgültigen wie arroganten Eltern alles vehement ab.
Finn und Antek treten den Rückzug an. Jolla zögert. Statt umzudrehen, macht sie dann noch einen Schritt vorwärts, beugt sich über den Tisch und spuckt Bosse und Lasse auf die Teller. Die gucken völlig baff.
Lasse und Bosse sinnen auf Vergeltung. Da wissen sie noch nicht, dass Jolla und Finn ihn bereits hinterher spionieren und auch nach Nuschki suchen. Zu gern wollen die beiden Kinder herausfinden, was die garstigen Brüder auf dem Polenmarkt in Hohenwutzen gekauft haben und im Schilde führen. Als es erneut zu einer bedrohlichen Szene kommt, ist jedoch Finn der Mutige und sorgt für Gerechtigkeit. Warmherzig singt Martin Muser ein Hohelied auf die Freundschaft. Mit seinem präzisen Blick auf alle Protagonisten erzählt der Autor von wirklichkeitsnahen Alltagsabenteuern, die heute so allerdings nur im Kinderbuch möglich sind. Mit einem Augenzwinkern baut er gängige Klischees auf deutscher wie polnischer Seite in die Handlung ein und lässt den zweiten Teil von »Kann er wohl nie wahr sein« an einem Schauplatz spielen, der im Kinderbuch, und das ist ein Gewinn, trotz geografischer Nähe kaum vorkommt.
Karin Hahn über den Kinderbuchautor Martin Muser. Die beiden Kann er wohl nie wahr sein Bücher werden auch vorgestellt bei uns auf deutschlandfunk.de. Mehr Literatur gibt es morgen wieder ab 16.10 Uhr mit unserem Buch der Woche. Betrachtet und rezensiert wird dann Herman Melville, Die große Kunst, die Wahrheit zu sagen, gerade bei Jung und Jung erschienen. Im Anschluss an diese Sendung geht es im Deutschlandfunkprogramm weiter mit den Kollegen von Forschung Aktuell, Computer und Kommunikation. Und am Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.